Guten Abend und herzlich willkommen zur 30. Folge der Schatzmeister. Wie immer mit Alex, mit Lars und mit mir, Luis. Und die 30. Folge, die Jubiläumsfolge gewissermaßen, die haben wir auserkoren, um hier wieder eure Fragen zu beantworten. Das heißt, wir haben ja im Vorfeld unsere jeweiligen Communities angeschrieben, gebeten um Rückmeldungen, was euch momentan finanziell auf der Seele brennt. Und wir haben entsprechend eine doch sehr umfangreiche Liste an Rückmeldungen erhalten. Und die werden wir heute durchgehen. Vorab die Frage in die Runde. Lars, wie ist es dir ergangen seit unserer letzten Aufzeichnung?
Ja, ehrlicherweise nicht so gut. Wir kämpfen hier so ein bisschen gegen die Kita-Viren. Also normalerweise bin ich nie krank, aber seit meine Tochter in der Kita ist, hat es uns jetzt zweimal erwischt und wir waren irgendwie da beide Male insgesamt jetzt 3 Wochen krank und zwei Infekte hintereinander. Das war jetzt irgendwie nicht so cool, auch sehr ungewohnt für mich. Ja, keine Ahnung, was man dagegen machen soll, aber eigentlich ernähre ich mich gesund, keine Ahnung, ich tue alles für meine Gesundheit, was noch geht. Aber sobald die Baby-Viren kommen, dann haut es mich komplett aus den Socken. Weiß nicht, habt ihr ja wahrscheinlich eventuell auch Erfahrung mit. Aber ich hoffe, dass das gleicht sich irgendwann wieder an und wir sind dann immunisiert.
Ja, spätestens wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann gibt sich das
Ja.
wieder. Ist ja nicht
Ja,
mehr so lange.
aber da ist auch wieder schön zu wissen, okay, man ist zwar irgendwie selbstständig, aber man hat halt Kapitalerträge, ist eigentlich total egal, ob man arbeitet oder nicht. Das Geld kommt einfach über die Dividenden, P2P-Zinsen, whatever rein. Und eigentlich kann man sich auch den ganzen Tag erholen und muss jetzt sich keinen Stress machen wegen irgendwelchen Geldern, die eventuell nicht kommen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr beruhigender Gedanke und unabhängig davon natürlich von der Zeit, die einem dann zur Verfügung steht, um sich dann um die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu kümmern.
Ja, ich
Ne?
meine, für meine Frau ist es natürlich auch ganz gut gewesen. Ich meine, die ist ja Lehrerin, die war jetzt 3 Wochen krankgeschrieben. Die kriegt natürlich auch Geld weiter. Aber trotzdem denkt man sich, hat sie sich so gedacht, nach 3 Wochen, gut, jetzt muss man ja auch immer mal wieder arbeiten gehen. Ne? Aber bei mir ist halt dieser Druck irgendwie gar nicht da.
Du meinst jetzt sowas wie Beamtenschaft als passives Einkommen, ja?
Ja, irgendwie ja schon. Also ist ja auch bei Angestellten so. Also klar, irgendwann fragt mal jemand nach, so nach 6 Wochen, aber an sich verdient sie einfach weiter Geld, ob du jetzt da bist oder nicht.
Na, jetzt, wo du es sagst, da fällt mir ein, neulich titelte doch eine große deutsche Zeitung, dass irgendwie eine Lehrerin tatsächlich sowas geschafft hat, 16 Jahre nicht zum Dienst zu erscheinen. Und das ist natürlich, also da sind wir schon annähernd im Bereich des komplett passiven Einkommens. Ne?
16 Jahre am Stück oder
Ja,
aufsummiert?
am Stück. Nee, nee, am Stück.
Okay, ich meine, aufsummiert kann man das durchaus ja schaffen, ne? Wenn man es richtig durchzieht.
Ja, je nachdem, was man hat. Alex, wie war dein Deutschland-Trip? Bist du wieder in der thailändischen Heimat gut angekommen?
Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder zu Hause. Ja, auch herzlich willkommen von mir. Wir sind auch gesund, aber ich kenne das Lars, aber es hört, glaube ich, irgendwann. In der Grundschule hört es irgendwann auf. Also wir hatten es hier auch nach einer gewissen Zeit, immer wenn Ferien zu Ende waren und alle aus der ganzen Welt wieder zurück nach Kupang gekommen sind, dann waren wir die erste Woche mindestens auch erstmal wieder alle krank. Aber mittlerweile hatten wir das schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber gut, was soll's. Liegt wahrscheinlich daran, dass sich eure Tochter mittlerweile die Hände wäscht und euch nicht mehr ins Gesicht hustet. Wahrscheinlich, ja. Wobei Teenager weiß ja, wie das manchmal ist, ne? Ist auch alles anders. Ja. Ja,
Aber gut, das
stimmt. Einzige Wichtige ist, dass wir hier pünktlich zum Schatzmeister-Talk da sind. Jetzt stell dir vor, du würdest mit Fieber da liegen, könntest nicht reden, nicht sprechen, so eine Klusen. Das will ja auch keiner sehen, oder? Nee,
Ich
da wäre ich auch
war
nicht hier.
auf jeden Fall. Ja, Leute, dann schlage ich vor, starten wir mit den Fragen bzw. unseren Antworten. Vorab noch ein Hinweis zum Sponsor der Folge, denn auch die 30. Folge der Schatzmeister wird gesponsert von Income Shares und Income Shares, die bieten euch eine ganz neue Generation von Exchange-Traded Products und zwar mit monatlichen Dividendenzahlungen und Ausschüttungsrenditen von 6% und mehr auf eine Vielzahl von sehr interessanten Underlyings. Und das Ganze ist ideal für alle unter euch, die hier wirklich auf regelmäßige Erträge setzen. Und die Produkte, die basieren auf bewährten Optionsstrategien wie beispielsweise Covered Calls, Cash Secured Puts. Und vor allem, die sind auch UCITS-konform, das heißt ganz einfach über die Börse hier handelbar, über alle gängigen Broker. Also ganz genauso wie ein klassischer europäischer ETF. Schaut euch die verschiedenen ETPs gerne mal an. Alle Infos, Prospekte und die wichtigsten Risikohinweise, die findet ihr auf incomeshares.com. Und zuletzt wurden ja auch hier interessante ETPs zum Thema Edelmetalle lanciert, hier insbesondere Gold und Silber in Kombination mit Optionsstrategien, also auf der einen Seite ja, der Substanzwert plus eben Erträge. Und ich glaube, Lars, du bist ja da auch investiert, ne?
Genau, ich habe den Gold-ETP und der Silber-ETP, der steht noch auf meiner Watchlist, aber ja, ich hatte jetzt in letzter Zeit in andere Sachen investiert, aber irgendwann kommt der auch noch. Aber an sich ganz coole Produkte, mal so einfach einkaufen und dann kriegst du halt monatlich deine Dividenden entsprechend raus. Das ist schon ganz angenehm.
Super. Lars, wenn du gerade eh schon dran bist, starten wir auch mit einer ersten Frage für dich, nämlich speziell P2P. Ja, wie erklären sich denn die häufigen CEO-Wechsel in der P2P-Szene?
Ja, es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass CEOs wechseln. Also meistens ist es halt deswegen, weil die Firma schlecht läuft. Ist auch ganz oft so, wie bei Fußballvereinen auch, dass da entsprechend der Trainer ausgetauscht wird. So geschehen jetzt auf Estate Guru zuletzt. Wir haben jetzt auch schon einen zweiten, vielleicht auch den dritten CEO, der nach Erfolglosigkeit ausgetauscht wurde. Wieder andere eröffnen einfach neue Firmen. Aber das ist eigentlich gang und gäbe. Es gibt aber auch B2B-Plattformen, beispielsweise bei Mintos. Der ist, glaube ich, seit 2015 oder 16 am Markt. Da ist immer noch der gleiche CEO. Also je nachdem. Es muss nicht immer ein schlechtes Zeichen sein. Kann auch einfach halt eine persönliche Präferenz sein. Aber das tatsächlich häufte sich das in letzter Zeit, ja. Das ist richtig.
Mit der Zustände wie bei Nestle, oder?
Ja.
Oder wie in Frankreich, ne? Vier Regierungen in 2 Jahren. Ne?
Aber immerhin werden die CEOs bei B2B-Plattformen noch nicht erschossen. Also das kommt ja auch ab und an mal vor in Amerika, habe ich gehört.
Ja, bei Versicherungsunternehmen.
Glaube, es war es nicht United Health?
Stimmt, ja.
United Health, ne?
Auf
Ja.
jeden Fall Gesundheitssektor. Ja. Gesundheitssektor. Ja, also keine spezifische Häufung gerade, sondern generelles Phänomen, dass es da halt mal Wechsel gibt. Und klar, sobald es Probleme gibt, man muss ja auch sehen, so ein CEO ist ja auch ein Stück weit Marketinginstrument. Ja, dann gibt es da auch mal einen Austausch.
Ja.
Alex, für dich eine sehr, sehr generische Frage, aber das würde mich immer auch interessieren hier. Wie würdest du deine Anlagestrategie beschreiben?
Die Frage habe ich auch bekommen. Meine Anlagestrategie bezieht sich auf ausschließlich Dividendenaktien mit Beimischung von Edelmetallen. Beide Strategien funktionieren unabhängig voneinander. Bei den Dividendenaktien versuche ich so automatisiert, wie es geht und so rational und emotionslos nach einem fertigen System zu entscheiden, welche Aktien ich kaufe, am besten welche, die unterbewertet sind, einfach im Ampelsystem. Und das Gleiche ist, wenn der Markt in der Breite auch unterbewertet ist, dann hätte ich bei mir ein Ampelsystem, was beides auf grün ist. Das sind bei mir die besten Voraussetzungen. Und so versuche ich halt in gewissen Zeiten eben günstige Aktien zu kaufen, im Großteil der Zeit gar nichts zu machen, wenn es alles auf gelb steht. Und noch seltener sind die Phasen dann bei Rot. Das heißt, wenn meine Markt oder einzelne Aktien teuer sind, dann versuche ich die zu verkaufen. Ja, und der Ansatz ist eben, dass ich selbst emotionslos da agieren möchte und mir praktisch immer nur anzeigen lassen möchte, wann ist es soweit und was ist im Angebot, so wie im Supermarkt. Da werden einfach die roten Schildchen dran gemacht und dann weiß ich Bescheid, was im Angebot ist. Und das funktioniert eigentlich, seit ich das gelauncht habe, ganz gut. Zumindest besser, als wenn ich irgendwie so wie früher jeden Tag vorm Rechner sitze und irgendwie mir alles Mögliche durchlese, überall alles anschaue und mir irgendwie zurechtlege und versuche, eine nicht nennenswerte Strategie, die gar keinen Namen und gar keine Hand und Fuß hat, zu folgen. Oder die Follow-Me-Strategie, die ja viele anwenden, weil sie irgendwo was hören oder sehen oder irgendeiner was gesagt hat in irgendeinem Video, in irgendeiner Zeitschrift, eine Großrakete ist coming oder so und dann einfach dort immer draufspringen und sich selbst irgendwie gar nicht mit den Aktien befassen, sondern einfach sagen, der eine hat gesagt, PayPal, habe ich die gekauft, lief nicht und jetzt sagt derjenige auch nicht, was ich mitmachen soll und dann geht es halt auch am Ende irgendwann nicht weiter. Ja, so ein bisschen mal kurz umrissen, wie ich das anwende.
Aber ist es nicht trotzdem noch relativ viel Arbeit, was du machst? Oder bezieht sich jetzt die Arbeit, die du für dein System betreibst, einfach nur noch auf den Blog und dass du es auch verkaufst, weil du bist ja schon extrem aktiv, analysierst Unternehmen etc. Das heißt, so ganz arbeitsunintensiv ist das ja auch nicht, was du machst.
Naja, wenn ich mir eine Aktie anschaue, wenn da irgendein Signal ist, sagen wir mal ein Kaufsignal, ich gucke mir die an, dann ist es für mich ganz schnell gemacht. Also dann lese ich mich ein bisschen ein, gucke mir die Kennzahlen an, gucke, ob die ins Depot passt und dann bin ich nach einer 20 Minuten durch. Ja. Aber ja, meine Arbeit besteht eher darin, für mein Projekt, für meinen Blog, für meine Follower, das mal aufzuarbeiten und dann die Artikel und die Kommentare zu schreiben. Ist ja auch wie bei euch so eine Art, sicherlich so ein Contentplan. Ne? Man will ja nicht einfach, wenn man etwas einfällt, was schreibt, sondern man hat dann für jeden Tag einfach Programm für die ganze Woche, für den ganzen Monat, wann man was macht. Das ist meine eigentliche Arbeit, aber das hält sich jetzt auch in Grenzen. Aber wenn ich das jetzt nicht hätte, würde ich sagen, so, ja, so eine halbe Stunde am Tag nur für mein Depot mal reinschauen und mal was lesen, wenn da zwei Aktien interessant sind. Also mehr müsste ich da eigentlich nicht machen. Und es gibt dann diese Phasen, ich sag mal so wie sag mal Anfang April oder wenn mal so eine richtige Kaufphase kommt, dann habe ich mich ja im Schnitt immer so vorbereitet in der neutralen Phase und in der Kaufphase kann ich dann praktisch auf meine Analysen zurückgreifen. Dann weiß ich, was habe ich mir angeguckt in den letzten Wochen, welche Aktien sind auf die Kursniveaus gekommen, die für mich interessant waren. Und dann ist in so einer Kaufphase schon deutlich mehr los. Dann muss man halt Kohle ranholen, investieren, TAN-Liste rausholen und dann auch alles in Excel oder Portfolio-Performance oder was ihr alles habt. Und muss ja alles irgendwo ergänzt werden. Dann die Dividenden müssen hochgerechnet werden. Das ist alles nur so wie so ein Bibliothekar, wenn es noch jemand kennt, der alles irgendwie tracken und verwalten muss. Ja, dann ist Hochzeit bei mir, aber eigentlich ist es maximal einmal im Jahr, vielleicht mal 4 Wochen, wo ein bisschen Action ist.
Ja, stell mir das vor, dass du am Strand liegst und dann klingelt ein Handy nach dem anderen und du bist zwei Telefonen am Machen und hier kaufen, kaufen da und so. Aber so ist es wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Nee, also am Strand mache ich gar nichts. Weiß nicht, so, das ist so digitaler Nomadenstyle, ne? Und wenn du mal am Strand mit dem Notebook liegst, du merkst das mal, das geht gar nicht, ja? Also man sieht ja überhaupt nichts und es ist alles so heiß und schwitzt. Nee, gar nicht. Ich habe auch mein Telefon, hat gar keine Notifications, bis auf ein einziges Programm, sage ich jetzt nicht, welches ist. Alles anders bei mir ausgeschaltet. Ich habe nur noch einen E-Mail-Account auf meinem Handy. Also unterwegs passiert da eigentlich nicht viel.
Ja, Alex, und das ungenutzte Kapital, das also was nicht investiert ist in Aktien, das hältst du ja bestimmt in Cash, richtig?
Ja, also ich mache jetzt nichts mit Geldmarkt oder Anleihen oder sowas. In der Regel lasse ich das in Cash ganz normal liegen und kriegt
Okay.
man mittlerweile überall an ein paar Ecken so ein paar Zinsen, ne?
Ja, aber das habe ich jetzt nicht oder das habe ich gefragt, weil die nächste Frage, die mal an mich gerichtet war, die geht nämlich genau in eine ähnliche Richtung. Wobei hier geht es tatsächlich um Anleihen, in dem Fall Kurzläufer. Da wird gefragt, du nutzt Kurzläufer, um dich gegen einen Crash abzusichern. Aber wie stehst du zum Überschuldungsproblem in Europa und den USA? Was ist bei einem Zahlungsausfall? Das gilt natürlich für jede Form von Liquidität, weil selbstverständlich bei einem Zahlungsausfall auch Cash auf der Bank betroffen wäre. So, in der Tat ist es so, ich selber nutze einen bestimmten Prozentanteil hier in kurzfristigen liquiden Mitteln, einfach zur Stabilisierung auch des Depots. Die Rendite kommt dann in dem Fall tendenziell eher über beispielsweise Stillhalter- bzw. Optionsgeschäfte. Die Zinsen des Kapitalmarktes nehme ich dann mit, habe dann einen Inflationsausgleich zumindest, vielleicht noch einen Ticken mehr, aber die eigentliche Rendite kommt dann über Optionsgeschäfte. Das ist ja eigentlich die interessante Kombination. Und die sichert gleichzeitig ein Depot auch ab gegen etwaige Crash. Das ist richtig. Zur Überschuldungsproblematik, da hatte ich zuletzt auch einiges geschrieben in meinem Newsletter. Punkt 1 ist, wenn man mal guckt in der Literatur, ich habe es auch mal in meinem Bücherregal getan, also bis in die 60er Jahre zurück, findet man immer wieder Artikel, Beiträge, Bücher, die sich der aktuellen Überschuldungsproblematik widmen und wie lange das wohl noch gut geht. Also wir sehen ja, dieser Prozess zieht sich sehr, sehr, sehr wie ein Kaugummi und wäre natürlich dann sehr ängstlich, wie das Kaninchen vor der Schlange schon in den 60er Jahren gesagt hätte, oh Gott, was mache ich jetzt? Hätte dann natürlich auch ja, viel, viel Rendite dann wahrscheinlich liegen lassen, beziehungsweise hat seine Ruhe dann völlig umsonst preisgegeben. So, und der andere Punkt ist, eine Pleite passiert natürlich dann auch nicht über Nacht. Ja, wenn sich sowas abzeichnet, dann wird es auch massive Verwerfungen an den Kapitalmärkten geben. Dann werden auch Aktien fallen und dann werden sich auch Gelegenheiten geben, hier umzuschichten. Wenn das rechtzeitig gelingt, gut. Ja, wie gesagt, so ein Prozess kündigt sich an. Und wenn das nicht rechtzeitig gelingt, dann gibt es ja auch noch andere Vermögenswerte, wie beispielsweise eben Edelmetalle, oder sonstige Sachwerte, die einen eben durch so eine Krise tragen. Und genau für solche Fälle ist ja dann auch ein Mix wichtig. Und letzter Punkt dazu, weil ich einen Newsletter erwähnt hatte, ich finde ganz hilfreich, gerade was den amerikanischen Markt auch angeht. Es gibt ja den bekannten Buffett-Aktienindikator. Es gibt aber auch aus meiner Sicht, also offiziell gibt es hier nicht, aber für mich definiert, der Buffett-Bond-Indikator, denn tatsächlich seine größte Position bei Berkshire Hathaway sind ja gar keine Aktien, sondern sind, die kennen, also Lars hat es, glaube ich, auch im Depot, T-Bills, ne? Also über 5% aller ausstehenden T-Bills und ein knappes Prozent der gesamten ausstehenden US-Staatsverschuldung steht bei Berkshire in den Büchern. Und solange Warren Buffett als absoluter Insider und bestens verdrahtet mit der finanziellen und politischen Elite hier so groß exponiert ist, über 35% der Bilanzsumme sind bei ihm eben diese kurzlaufenden Regierungstitel, mache ich mir da erstmal wenig Gedanken. Lars, dann für dich die nächste Frage, beziehungsweise geht dann auch an uns drei. Habt ihr irgendwann vor, eure öffentlichen Blogs zu beenden? Wie viel Spaß macht euch das Ganze noch?
Ja, also ich werde das definitiv nicht ewig machen. Anfangs habe ich immer, als ich das gestartet habe, das Projekt immer von Jahr zu Jahr geschaut. Aber mittlerweile ist ja mein Portfoliowert auch entsprechend angewachsen. Das heißt, selbst wenn ich den Blog jetzt nicht hätte, würde ich mich entsprechend stark mit, gerade bei den P2P-Plattformen, ja, ein bisschen stärker reinfuchsen, wo ich jetzt, sagen wir mal, mehr als 100.000 Euro irgendwie investiert habe. Das heißt, das würde ich sowieso machen. Und der Blog gibt mir natürlich auch nochmal ein bisschen Möglichkeiten, auch P2P-Plattformen einzuwirken, mehr, näher vor Ort zu sein, näher an dem Investment zu sein. Von daher, aktuell macht mir das super viel Spaß, also mehr als je zuvor. Also ich werde das nicht ewig machen, aber aktuell bleibe ich auf jeden Fall dabei. Dieses Jahr und nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch das Jahr danach. Also dafür läuft an sich und auch der Blog einfach zu gut. Aber ob ich es jetzt mit 60 noch mache, das wage ich mal zu bezweifeln.
Na, dann hätte ich ja noch 11 Jahre Zeit, bis ich 60 bin. Also
So
so
alt
lange
bist du
mache ich auf
schon.
alle Fälle. Guck mal, muss erst mal rechnen, ne?
Ja.
Also ich glaube, wenn ich so das Projekt betreiben würde, wie ich es vielleicht vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren gemacht habe, mit YouTube und dem ganzen Podcast und jeden Tag jede Woche 2 Blogartikel und alles im Free-Bereich und im Mitgliederbereich. Da habe ich auch echt viel Zeit verbrannt. Ich glaube, 6 bis 8 Stunden am Tag Minimum, Vormittag, Nachmittag, abends noch ein bisschen. Also wenn ich so heute noch arbeiten würde, dann würde ich eben mir auch die Frage stellen, wie lange willst du das noch machen? Weil es ist echt anstrengend. Heute mache ich eigentlich nur noch bestimmte Sachen und so 2 bis 3 Stunden, mal 9 bis 12. Und dann ist bei mir das meiste erledigt. Und dadurch stellt sich bei mir jetzt erstmal nicht die Frage. Also ich gucke mir die Sachen ja sowieso an. Ich muss dann nur noch ausformulieren. Dann natürlich zu eins, Beantwortung der Anfragen meiner Mitglieder und solche Sachen. Ich mache eigentlich Instagram nur noch standardisiert, kein extra YouTube, kein Facebook. Also ich habe gar nicht mehr so viel, was ich noch abschneiden könnte. Ich müsste dann wirklich sagen, okay, dann höre ich auch auf. So. Aber reduzieren, also im Moment belastet mich das nicht, kann in Urlaub fahren, alles machen. Ich weiß nicht, Schatzmeister schaffen wir ja nur auch nur 5-mal im Jahr oder wie viel? 30. Folge, das heißt, wir sind seit 6 Jahren online oder wie lange machen wir das schon?
Gute Frage, ich glaube 5, oder? Vier oder
Ja, hätte
fünf?
ich jetzt auch, ja. Also alle 2 Monate
Also
so im Schnitt, ja.
schaffen wir doch 6 Folgen, okay, mir aber. Also das schaffe ich dann auch, müsste ich jetzt auch nicht. Ich bin ja auch der Einzige, der das nachts macht. Also da habe ich auch sonst nichts anderes zu tun, außer ich gehe ins Bett. Also bringt mir auch nichts, wenn ich darauf verzichte. Also ich glaube, das mache ich noch eine ganze Weile. Und ich muss auch sagen, ich habe auch viele treue Mitglieder, die auch bereits, natürlich auch aufgrund von Bonusaktionen, viele Jahre im Voraus schon bezahlt haben. Da bedanke ich mich natürlich auch recht herzlich, aber denen bin ich natürlich auch verpflichtet. Und wenn dann die letzten 5 dann nochmal wir gemeinsam ich das durchziehen, dann machen wir es halt einfach. Ist einfach so.
Ich hatte jetzt witzigerweise auch jemanden, der wollte 25 Jahre im Voraus bezahlen, mein P2P-Plattform-Rating. Da musste ich ihm leider auch sagen, du, ich weiß nicht, ob ich das noch so lange mache. Es war nett, dass du das machen willst, Support und so, aber das möchte ich mir jetzt nicht ans Bein binden, das jetzt noch 25 Jahre wegen einem Abo irgendwie zu machen. Aber ist schon gut. Aber Alex, was du ja machst, das nennt man ja neudeutsch heutzutage Aktivrente, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja
Das ist Aktivrente, okay.
ganz neu, dass jetzt die Rentner wahrscheinlich länger arbeiten dürfen, um dann ein bisschen mehr für die Gesellschaft da zu sein.
Ah, das habe ich
Und
auch
nichts anderes
gehört,
machst du ja
ja.
auch.
Das stimmt. Im Grunde ist es sowas wie Aktivrente. Das habe ich auch gehört. Also da kann man jetzt irgendwie noch ein bisschen Steuern sparen sogar. Aber da bin ich leider raus, weil dafür müsste ich erstmal welche zahlen. Und das ist natürlich auch ärgerlich für mich, gar nicht in diesen Topf der Steuersparer mit so aufgenommen werden kann.
Also ich vermute ja, dass es eine ganz fiese Strategie dahinter steckt, nämlich die Rentner jetzt werden, damit die Rente nicht mehr ausgezahlt wird. Und dann hofft man halt, aber das ist natürlich nur mein hinterlistiger Gedanke dabei, aber ich glaube, so weit hergeholt ist ja gar nicht, dass da viele Rentner während ihrer Aktivrentenzeit dann das Zeitliche segnen und gar keine Rente mehr bekommen.
Ein
Ja,
Schelm, der Böses
es
dabei denkt. Ja.
absolut, absolut, ja.
Ja, um auch noch mal kurz auf das Thema einzugehen. Also bei mir ist ja so, ich veröffentliche einmal die Woche einen Beitrag. Dementsprechend, ja, der zeitliche Invest ist auch da absolut vertretbar aus meiner Sicht. Ich habe mir aber tatsächlich gar keine Gedanken gemacht, wie lange ich das machen möchte. Fest steht aber für mich, ich werde es so lange machen, ja, wie ich auch Spaß dran habe. Beziehungsweise umgekehrt, wenn ich merken sollte, dass mir das nicht mehr gefällt. Ja, und dass das Ganze eben dazu führt, dass ich das nur noch lustlos mache und mich dazu zwingen muss, dann ist das oder wird das eindeutig Anzeichen dafür sein, ja, sich dann auszuklinken und das Ganze eben zu beenden. Aber da geht es mir auch wie Lars. Ja, dieses nächstes Jahr würde ich mal sagen, das ist noch in trockenen Tüchern. Ja. Und Themen gehen uns, glaube ich, sowieso nie aus.
Ja, das war das,
Next.
was zu Anfang tatsächlich, als ich den Blog angefangen habe. Also da waren die Artikel, meine Artikel noch viel, viel kürzer. Also da hatte ich irgendwie, damals war das so, man hat Artikel geschrieben, 500 bis 1000 Wörter. Mittlerweile sind so meine Artikel 3000 Wörter lang. Und ganz zu Anfang war es halt so, dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat, okay, reicht der Content noch, um jetzt noch ein Jahr weiterzumachen? Aber mittlerweile stellt sich die Frage tatsächlich auch gar nicht mehr, weil halt so viel auch aus der Community kommt und die Artikel so umfangreich geworden sind.
CEO-Wechsel, ich meine, muss ja.
Genau. Ein CEO-Wechsel ist ja quasi gleich wieder ein direkter Artikel über 3000 Wörter.
Naja. Guck mal, ich mache
Nein, so
gar
schlimm ist
kein,
es nicht, aber.
ich mach gar keine Blogartikel mehr im Free-Bereich. Also bei mir konzentriert sich das praktisch nur auf den Mitgliederbereich. Und solange da Menschen dabei sind, die das mit mir zusammen machen wollen, mache ich das. Und wenn da mal keiner mehr ist, meine, dann bis dahin, glaube ich, muss ich es sowieso nicht mehr machen, wenn ich nicht mehr will. Ja. Aber ich habe dazu auch eine passende Frage, weil wir gerade sagen, wie lange wir das noch machen wollen. Hier fragt jemand, leider ohne Namen, ob wir uns auch mal ab und zu in Real treffen und was wir dann machen. Irgendwie haben wir uns schon lange nicht mehr zu dritt persönlich getroffen. Gut, bin ja weitesten weg, aber
Wollte gerade
ihr seht
sagen,
euch ja zumindest ab und zu noch, oder?
ja, das liegt ja ein
Ja,
bisschen an dir.
Lars und ich, wenn wir uns treffen, dann trinken wir auf jeden Fall immer Jägermeister. Das ist schon mal.
ja. Jetzt hätten
Ne?
wir die Chance gehabt im Sommer, Alex, aber du warst ja
Ja.
so busy. War ja nichts zu machen mit dir. Du warst schon mal in Deutschland, aber hast keine Zeit, irgendwen zu besuchen.
Ja, mit,
Also.
dann musst du überlegen, wie kommst du von A nach B? Und dann denke ich mir, ist der Urlaub schon vorbei. Weißt du?
Ja, du musst auch noch
Ja,
3 Stunden arbeiten am Tag, dann ist es
aber
natürlich
Alex,
vorbei.
vielleicht eine Frage an dich und speziell an dich, weil die finde ich jetzt auch ganz interessant. Auch von jemandem jetzt ohne Namen. Also Alex, kannst du mal ein Setup darstellen, wenn man ins Ausland gehen will? Was ist existenziell? Wie beginnen? Was nicht vergessen? Die wichtigsten Punkte wie Steuern, Krankenversicherung, Konten?
Ja, ich finde so das Wichtigste ist erstmal ein gewisses Mindset zu haben, ins Ausland zu gehen. Also damit reden wir nicht, wir fahren jetzt in Gardasee und dann machst du das jedes Jahr. Ich glaube, die Leute, die das machen, die sagen, ich könnte auch da leben. Ja, also ich glaube, es fängt erstmal damit an, ein Land zu finden. In dem muss man einfach vorher schon gewesen sein. Ein paar Mal. Also wenn dir Ecuador gefällt, dann solltest du auf jeden Fall öfters mal dahin fahren und eine Weile bleiben, Land und Leute kennenlernen, Kontakte schließen und dann tust du dich viel, viel leichter. Es ist dann auch irgendwann mal so ein bisschen wie nach Hause kommen, du freust dich, kennst dich dann sofort aus und dann kann man sich da Gedanken machen, ob das vielleicht was ist zum Auswandern. Und das Zweite, also eine interessante Sache mal, ich muss dir vorstellen, zwei Leute habe ich gelesen, die haben gesagt, wir haben alles verkauft und wir haben so Anfangskapital sind 6.000 Euro. Dachte ich, okay, haben die nichts anderes, also haben alles verkauft, aber insgesamt hatten sie 6.000 Euro und sie wollen jetzt nach Paraguay auswandern und waren da aber noch nie und haben dann so bei Facebook. Und da hat einer drunter geschrieben, hat dann so getaggt, gut bei Deutschland, bitte unbedingt denen folgen. Also so finde ich, beschreibt es ganz gut. Man sollte finanzielle Mittel haben oder zumindest ein Einkommen oder Skills. Also wenn du Handwerker bist, kannst du zum Beispiel nach Australien gehen, die suchen da, die zahlen da richtig gut. Nach Thailand brauchst du als Angestellter nicht gehen, ne? Da solltest du eher selbstständig oder von Kapitalerträgen leben können. Man braucht irgendwie ein Einkommen, ein sicheres Einkommen, ob nun mit Hand und Fuß oder über Kapital oder andere Sachen. Es muss Geld reinkommen und dann kannst du eigentlich überall hingehen und kannst praktisch dann vor Ort dir dein neues Leben aufbauen. Aber ansonsten, ja, gut, Gesundheit, Finanzen und das richtige Mindset, glaube ich, sind die drei wichtigsten Sachen und der Rest, so Krankenversicherung und so, das sind einfach nur auch Steuern, ob du in einem Land mehr oder weniger Steuern zahlst. Also wegen Steuern sollte man nicht auswandern, bin ich der Meinung. Wegen dem Wetter allerdings auch nicht. Es ist so eine Art Gesamtpaket. Also wenn du in Deutschland nicht zufrieden bist mit dem 80, 85%, die dir dort geboten werden, in allen Bereichen deines Lebens, inklusive Migration, Einkaufswagen, Chip und was alles gibt, Steuern, dann musst du ein Land finden, wo du vielleicht was mit 80, 85% findest. Und dann kannst du da ein gutes Leben haben.
Ist ja witzig, was du gerade erzählt hast,
Einkaufswagen-Chip?
dass man ein sicheres Einkommen haben sollte, weil es gibt ja auch viele, die gerade nach Deutschland kommen, um ein sicheres Einkommen zu haben.
Das ist zum Beispiel,
Und
deswegen wundert es mich ja manchmal, dass die, die eigentlich gar kein Einkommen haben, irgendwelche digitalen Nomaden oder sowas, dass sie dann Deutschland verlassen. Ich treffe auch hier in der Regel in meiner Welt oft Leute, wo ich sage, du, also ganz ehrlich, das Beste ist, geh erstmal zurück. Also in
naja.
den sicheren Hafen und versuch dir da was aufzubauen. Also es gibt wirklich Leute, die gehen los und meinen, jetzt fange ich an, mir was aufzubauen. Ja? Es sind eben so aus dem digitalen Nomadenbereich Leute, die dann, ja, weiß ich nicht, Sachen machen, die bei uns, Lars, vielleicht mit so Büchern und so vor ein paar Jahren noch funktioniert haben, das funktioniert alles nicht mehr. Ja? Also heute schreibt man keine Texte mehr für andere. Heute ist es extrem schwierig, Bücher zu launchen und also im Eigenverlag solche Sachen. Also es gibt so viele Sachen, Blog, ich würde heute nie mehr einen Blog starten, ganz ehrlich. Also so wie wir früher, was ist eine Dividende? Oh, mache ich mal gleich einen Artikel, 3000 Wörter, 500 Wörter. Ja?
Stell A oder B.
Ja, genau. Oder dieses Ganze, wo ich früher den Leuten gesagt habe, du versuch was im Grafikbereich, Videobearbeitung, Bildbearbeitung, ist auch schon tot. Brauchst auch gar nicht mehr anfangen. Also es ist extrem schwer und ich würde die Sachen, die ich früher gemacht habe, nicht mehr machen. Und du weißt, wir haben so viele Sachen gemacht, von Bücher, Fotos verkaufen, Hörbücher, Blog und, ja. Also was heute noch funktioniert ist, wenn du Skills hast, wenn du etwas kannst. Also heute ist es, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, dass man etwas kann, was anderen Leuten irgendwie hilft. Ich sag mal, du bist jetzt Maurer oder Gerüstbauer oder Handwerker, irgendwas. Es ist vielleicht in Deutschland nicht mehr so leicht, aber da draußen, also ich sag ja, ich war in Australien, da suchen die händeringend mit Kusshand und die zahlen unfassbar vernünftige Gehälter. Und du siehst auch mit den Leuten, die dort leben, wie die leben. Ja, das siehst du jetzt nicht, wenn du nach Zwickau fährst und dann vielleicht irgendwo einen Handwerker begegnest. Also wenn du irgendwas kannst, auch im Online-Bereich von mir aus, ja, wo du persönlich anderen Leuten hilfst. Ja? Wenn du jemand bist, der sagst, ich kann jetzt bei ChatGPT eine Frage stellen und dann stelle ich die irgendwo hin und sage, ihr könnt meine bei ChatGPT gestellte Frage euch die Antwort durchlesen. Ich glaube, damit kommt man in Zukunft nicht mehr weit. Also man muss schon heute auch ein bisschen selber was auf dem Kasten haben.
Ja, oft ist gerade bei Online-Unternehmern ja auch der Grund, dass die halt auswandern, weil das Leben denen hier einfach zu teuer ist und weil sie sich von dem, was sie halt selbstständig erwirtschaften, können sie das Leben hier einfach nicht mehr bezahlen und die erhoffen sich halt, dass es halt anderweitig günstiger ist. Ist es ja auch meistens, weil sie da dann keine Steuern zahlen, die Lebenshaltungskosten günstiger sind. Aber
Ja,
das
aber
ist ja
das
auch
hältst du
einfach ein
nicht lange
Problem.
durch. Das hältst du nicht
Nee,
lange durch,
glaube ich
kann ich
nicht.
dir schon sagen. Dann tingelst du zwischen Marokko und keine Ahnung, Ägypten irgendwo rum. Also auch Koh Phangan, auch Bali sind mittlerweile richtig teuer geworden. Ich glaube, in 2 Jahren ist meine Insel ja kein Backpacker-Style mehr. Wobei der Holly wird trotzdem da bleiben, aber die normalen Backpacker werden sicherlich da nicht mehr kommen.
Und andere klassische Ziele hier in Europa, wie beispielsweise Zypern, da bist du ja eh schon auf kostenmäßig auf absolut auf deutschem Niveau, wenn du halt auch
Absolut, ja.
ne, deutsche Qualität haben willst, ne, zum Beispiel ne, eine vernünftige Wohnung und etc. pp. Also da ist
Also
kein großer Spareffekt mehr zu erzielen.
ich glaube, die Absicherung im Sinne von eines nachhaltigen Einkommens, wie auch immer, online, offline, sollte das A und O sein. Oder eben mit Kapitalerträgen, da bist du auch überall mit Kusshand genommen und bist auch in einer gewissen Weise unabhängig. Also stell dir vor, du hast jetzt einen Job, bist jetzt irgendwo im Büro, im Office oder Handwerker, da kannst du nicht einfach nach Thailand kommen und sagen, ich arbeite hier auf dem Bau oder bei 7-Eleven. Das bringt gar nichts. Also da kommst du nicht weit. Ja, da musst du Geld mitbringen, dann kannst du investieren in dem Land, kannst du dir ein Business aufbauen oder arbeitest online und so. Aber auch diese ganze Trading, Krypto-Trading, ich weiß nicht, mag sein, dass man da vielleicht 2 Jahre über die Runden kommt, aber langfristig ist das nichts.
Gut, dann kommen wir wieder zurück zu Wertpapieren. Eine Frage, die an mich ging, aber Lars kann die sicherlich dann ebenfalls beantworten. War vom
Für
Kai,
dich.
mich würde, für mich, ja, für sich würde reichen. Und der Kai, der würde gerne wissen, wie ihr einzelne ETFs auswählt, was dabei eure Strategie ist und ihr neue ETFs findet, wenn eine Position ausgetauscht wird. Also Kai, mein grundsätzlicher Ansatz, der ist ja wie folgt. Wenn ich so ein Portfolio habe, das ich aufbauen möchte, dann überlege ich mir, wie. Oder die Frage, ob welcher ETF, die steht ja ganz am Ende. Das heißt, ich überlege mir erstmal tatsächlich, wie soll die Struktur aussehen, ja, Offensive, Defensive, ja, und was ich dann mache, je nachdem, wie groß das Portfolio sein soll, dass ich mir überlege, naja, wie könnte so ein Core aussehen, also so ein Kern und dann die Satelliten drumherum, wenn ich irgendwelche Sachen ergänzen möchte, ja, wo ich nochmal Fokus drauf lege, ja, um so das Rendite-Risikoprofil hier nochmal ein bisschen zu optimieren. Und dann, wenn diese Struktur steht, also wie viele Slots habe ich, wie viele Positionen, zu wie viel Prozenten und welche Anlagekategorien gehören da rein, dann gucke ich, gibt es eben einen ETF, der das Ganze abdeckt. Und wenn es jetzt europäische ETFs sind beispielsweise, nutze ich die klassischen Plattformen, also extra ETF. Und wenn ich dann beispielsweise einen, sagen wir mal, Industrieländer-Dividendenaktien, ja, dann scanne ich danach und dann gucke ich mir die an, gucke, wie die in der Vergangenheit gelaufen sind, wie waren die Ausschüttungshistorie, wie war die Kurshistorie und vor allem, was ist das für ein Index, wie funktioniert der, ja, der da repliziert wird, ja, ist da vielleicht ja, eine Falle in dem Index, ja, gibt es ja einiges, was da zu beachten gilt und danach wähle ich dann die entsprechenden ETFs aus. Und bei der Suche, da fallen ja sehr häufig dann noch welche an, die man sagt, ja, okay, die packe ich mir auf die Liste, investiere ich nicht jetzt, aber dann habe ich schon Ersatzkandidaten für den Fall, dass ich später mal etwas austausche. Und analog funktioniert das Ganze am amerikanischen Markt mit der Plattform beispielsweise ETF.com, größter ETF-Screener für den US-amerikanischen Markt. Und da funktioniert das Ganze im Prinzip genauso. Das ist mein standardisiertes Vorgehen. Lars, wie handhabst du das?
Ja, also ich habe auch ganz Anfang meine Basisstrategie ausgewählt und tatsächlich habe ich ja auch nur zwei ETFs, zwei große. Ich habe ja einmal den Vanguard All World in beiden Bereichen Einkommenssatelliten, die ich mir aus diversen Quellen zusammensuche. Das kann euer Einkommensinvestoren-Podcast sein, das kann sein, und dann mache ich genau das, was du eben erwähnt hast. Für mein nächstes Investment. Ob die da interessant sind oder nicht, oder ob die halt vom Preis gerade passen, gerade einen Discount haben und ich mir die dann ins Portfolio lege. Aber ich kann dir sagen, meine Watchlist, die ist so ewig lang und ich habe so viele Möglichkeiten, noch irgendwo was nachzurüsten, aber ich komme
Hast halt
einfach
nicht so
nicht
viel
dazu. Ich
Geld.
glaube,
Ich
ich
meine, das ist halt immer so, Lars. Das ist bei uns allen
habe.
so.
Genau.
Da
Ja,
geht
es
es uns
ist.
genauso.
Genau, die Frage ist ja auch, also ich habe halt auch keine Lust, diese ganzen Mini-Positionen aufzubauen. Also wenn ich eine Position aufbaue, dann soll, wo man dann halt auch entsprechend das anpasst. Das wäre halt schon schön, wenn da ein bisschen was im Monat dann bei rumkommt und hängen bleibt. Also, nur um die Position im Portfolio zu haben, das ist überhaupt nicht mein Style. Das mache ich überhaupt gar nicht mehr. Also von daher baue ich da dann lieber auf die großen Positionen und wenn dann mal irgendwas wichtig ist, dann schlage ich dann auch in einem größeren Rahmen gleich direkt zu und dann meistens fasse ich die Titel dann auch gar nicht mehr großartig an. Also klar, meine beiden ETFs, die stocke ich immer weiter auf.
Okay, Lars, dann direkt eine Anschlussfrage an dich und zwar vom Jonas, der fragt: Langfristig eher Bitcoin, Klammer auf, digitales Gold, Wertaufbewahrung, Klammer zu, oder auch Ether, Solana, was ja eher sowas wie digitales Benzin ist, womit man für das Nutzen des Netzwerks bezahlt?
Ja, ich bin ja jetzt nicht der absolute Krypto-Pro. Das heißt also, ich habe eigentlich alle großen Währungen, also alle drei genannten, wobei Bitcoin und Ethereum fast 80% ausmachen von meinem Portfolio. Solana ist tatsächlich auch nicht mehr wegzudenken. Das ist ja so die Währung, die in Online-Games genutzt wird. Und die ganzen Meme-Coins, die basieren ja auch alle auf Solana. Das ist eigentlich auch gar nicht mehr wegzudenken. Also für mich gehören die eigentlich, also wenn man was mit Kryptos macht, alle drei ins Portfolio. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt ständig verfolgen würde, jegliche News dazu. Also ich lese das auch nur quer, weil ansonsten im Kryptobereich, was ich so gelernt habe, wird man echt total verrückt, wenn man halt jede News verfolgt und auf alles reagiert, was da so passiert. Manchmal sind halt auch einfach Events da, die sind unerklärlich. Von daher hab ich das aufgegeben. Also da baue ich auch einfach nur auf und lasse das dann liegen. Gerade diese drei Währungen sind auf jeden Fall Bestandteil von meinem Portfolio, und nebenbei auch noch die Stablecoins.
Dann machen wir weiter mit einer Frage für den Alex, und zwar vom Uwe. Der fragt: Aufteilung eines Teils des Depots und Cashs in sichere Länder, Schrägstrich Banken wie die Schweiz, Fragezeichen. Also der zielt darauf ab, eben wie wir das handhaben, wo lagern wir Wertpapiere, Cash. Machen wir da eben, ja, betrachten wir da Georisiken und positionieren uns dementsprechend.
Also ich habe ja praktisch den größten Online-Broker der Welt, Interactive Brokers. Das ist für mich schon mal aufgrund der Größe. Ich habe jetzt auch keine Angst vor dem Land der USA, dass sie irgendwas dort anfangen und Menschen aussperren oder irgendwas. Also ich fühle mich da ziemlich sicher und gut aufgehoben. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein Angstmensch. Also dieses ganze Weltuntergangsgedöns und Europa und alle sterben aus und werden pleite und Kriege ist bei mir jetzt überhaupt nicht so. Ich lebe ja in Thailand. Also ich kann es von außen ganz gut betrachten. Ich habe da, wie gesagt, keine Angst. Ich habe auch deutsche Konten und auch Konten im Ausland. Ich finde sogar die europäische Einlagensicherung oder auch die deutsche völlig ausreichend. Man kann es gut splitten, aufteilen. Und auch dann muss man sagen, im Fall der Fälle, wie sicher ist man dann? Also man weiß es halt nicht. Also ich vertraue dem erstmal, solange ich jetzt am Markt unterwegs bin, schon einige Jahre und Jahrzehnte. Ging es jetzt immer gut? Natürlich, irgendwann vor hunderten von Jahren ging es mal nicht gut, aber es wird irgendwie immer weitergehen. Aber ich mache mir jetzt da keine Gedanken, dass ich mir spezielle Banken, Länder oder irgendwas hole. Ich habe ein paar Schweizer Aktien, ich glaube drei oder zwei, aber es hilft mir jetzt auch nicht weiter, wenn jetzt alles andere im Euro-Bereich oder sonst wo kaputt geht. Und ich meine, bei Lars im P2P-Bereich, wenn in irgendwelchen Ländern, wo man vielleicht noch nie war, unaussprechlich im tiefsten Osteuropa, ganz unten, ganz hinten irgendwo, ich meine, da hast du auch keine Sicherheit. Also egal was und wo, auch die Volksbank Zwickau kann kaputt gehen. Nicht direkt. Aber.
Ja, Lars, wie handhabst du das? Betrachtest du Georisiken?
Nee, also ich glaube, jeder, der meinen Blog verfolgt, der weiß, dass ich das nicht unbedingt tue. Ich meine, gerade bei mir auf dem Blog ist ja ein Riesenthema, das Ganze, wann greift Russland das Baltikum an? Und dann gehen ja auch alle P2P-Plattformen vor die Hunde, angeblich. Aber nee, also ich betrachte das Thema tatsächlich nicht wirklich. Ich bin zwar in diverse Währungen gestreut, gerade so im Kryptobereich, alles, was auf der Blockchain passiert, da fühle ich mich auch super sicher, was mein Geld angeht. Also das kann ich ja innerhalb von Sekunden bewegen. Das ist schon ziemlich cool. Aber ansonsten eigentlich nicht. Also ich richte mich da mehr nach meinen Interessen als Anleger. Also wo kriege ich das meiste an Einkommen raus? Und was ist für mich am interessantesten? Aber sowas beachte ich eigentlich nicht wirklich. Also ich sage mal gerade dieses Russland-Thema, ich habe das jetzt nicht komplett, ist jetzt nicht komplett aus meinem Hirn. Ich habe da auch schon einen Artikel drüber geschrieben und die Plattform bewertet nach ihrem Risiko, was denn passieren würde im Ernstfall. Und da kam tatsächlich auch bei raus, dass das bei vielen gar nicht so schlimm ist, weil viele so international aufgestellt sind, viele ihre Operations schnell in andere Länder verlegen können oder sowieso irgendwie, auch wenn sie halt ihr Hauptquartier in Riga haben, aber ihre Kredite in Spanien vergeben oder sonst was, dass es gar nicht so schlimm ist. Also nur weil die Plattform jetzt im Baltikum sitzt, heißt das jetzt auch gar nicht, dass das dann immer gleich das Ende sein muss. Also da können die auch sehr, sehr schnell reagieren. Also ja.
Ja, ich bin brokermäßig ein Stück weit diversifiziert, aber das ist, muss ich sagen, historisch bedingt in erster Linie. Und zwar, ich habe ja schon sehr früh angefangen, mich für verhältnismäßig exotische Märkte zu interessieren, wie eben Kanada, Australien, Asien etc. pp. Und das ließ sich seinerzeit tatsächlich ausschließlich über ausländische Broker abbilden. So bin ich dann eben auch bei der Schweiz gelandet. Als das Thema Optionen dazu kam, zwangsläufig eben auch bei großen Optionsbrokern, beziehungsweise eben auch, Alex hat es erwähnt, Interactive Brokers. Und Dann regulatorische Gründe, die es jetzt gab mit beispielsweise MiFID 2, die dann auch dafür gesorgt haben, ja, dass man da auch nochmal schaut, welche, ja, so Nischenbroker gibt es eben für bestimmte Strategien. Und so kommt eine gewisse Steuerung zustande. Allerdings, ich bin ja auch Trade Republic-Kunde, also auch hier im Inland unterwegs. Und die Mischung resultiert eher, wie Lars auch gesagt hat, aus der Anlegerperspektive, aus Notwendigkeiten oder eben Optimierungen und weniger jetzt aus Geo Risiken oder entsprechenden Erwägungen. Und ja, von daher, das spielte bei mir dann auch keine primäre Rolle. Ja, dann noch eine Frage an mich, die mir letzte Zeit häufiger begegnet ist. Und zwar fragt hier ein Leser, warum hältst du Anleihen in deinem Offensivdepot? Gehören Anleihen nicht grundsätzlich in die Defensive? Ja, und hier spreche ich dann einen Punkt an. Anleihen im Gegensatz zu Aktien, nicht zuletzt aufgrund des Booms der letzten Jahre, ja, eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber der Anleihenmarkt ist ja zum einen tatsächlich größer als der Aktienmarkt. Und zum anderen gilt bei Anleihen dasselbe, was bei Aktien gilt. Ich habe also hier eine ganz, ganz, ganz enorme Spreizung neben den besagten T-Bills, ja, also ganz kurz laufenden Anleihen, sehr, sehr hoher Bonität von öffentlichen Körperschaften, ja, bis hin zu sprichwörtlichen Junkbonds, also Müllanleihen von irgendwelchen Unternehmen, die normal horrende Zinsen dafür bieten, um mal ein bisschen Geld zusammenzukratzen, um irgendwie noch eine Insolvenz abzuwenden. Ja, und innerhalb dieser Bandbreite kann ich mich dann eben positionieren als Anleger. Und das heißt selbstverständlich, es gibt Positionen, die ich verwenden kann, in der Funktion einer Defensiven. Das heißt, die halten dann auch mein Niveau im Depot stabil, wenn es mal richtig kracht. Ja, und dann gibt es eben andere, die sind eher sehr spekulativ. Da geht es eher darum zu gucken, na, kann ich davon profitieren, dass das Unternehmen oder die Organisation überhaupt überlebt und in der Lage ist, mir die Zinsen zu zahlen und dann potenziell eben, ja, 8, 10, 15 oder 20% zu bezahlen. Ja, aber es sind eben zwei unterschiedliche Motive. Ja, und in die Defensive, um es nochmal ganz, ganz klar zu sagen, gehören nur solche Papiere, die mir ein Mindestmaß an Stabilität in Krisen- und Crash-Szenarien bieten und nicht die spekulativen Papiere. Das zum Thema Anleihen. Ich weiß nicht, ob da noch jemand was dazu sagen möchte.
Bin ich raus.
Ja, Lars, dann kommen wir aber zu einer Frage, geht ja auch in eine ähnliche Richtung mit den P2P-Krediten. Sind wir auch beim Thema Sicherheit. Sind gute Kreditgeber von Marktplätzen wie Mintos, zum Beispiel Estho, genauso sicher wie gute Kreditgeber mit einer eigenen Plattform, beispielsweise Bondora oder Peerberry?
Das macht aus meiner Sicht eigentlich keinen Unterschied, ob die jetzt eine eigene Plattform haben. Mintos ist natürlich ein riesiger Marktplatz, da ist einiges angeschlossen, aber in der Vergangenheit hat man halt gesehen, dass einige von eben diesen Kreditgebern dann ihre Plattform aufgemacht haben, um entsprechend Gebühren zu sparen, weil Mintos kostet natürlich für die Kreditgeber auch Gebühren und das ist auch nicht zu knapp. Und einige sind damit auch sehr, sehr erfolgreich geworden, einige größere. Aber im Grunde macht es keinen Unterschied. Also man muss halt so oder so seine Recherche machen, ob man jetzt in eine gute Plattform investiert und was für ein Kreditgeber dahinter sitzt. Und dann ist es eigentlich egal. Also Antwort, es macht keinen Unterschied, ob das jetzt eine Plattform ist oder nur ein Kreditgeber auf einer Plattform.
Aber auch nicht vom, würdest du auch nicht sagen, auch nicht vom Ausfallrisiko. Also wenn du jetzt, sag ich mal, einen Einmalbetrag investierst, dass du dann sagst, naja, bei Bondora Go and Grow hast du halt eine Plattform, wenn die die Grätsche macht, dann ist alles weg. Während wenn du über den Marktplatz gehst und dann in sich da differenziert hast, dann muss die Plattform, also selbst wenn die Plattform die Grätsche macht, hast du ja trotzdem noch deine Kredite und dass du dann ein gewisses, also zumindest ein höheres Maß an Sicherheit hast. An Ausfall oder niedriges Maß an Ausfallrisiko als eben bei so einer Einzelplattform.
Ja, aber es ging ja, die Frage war ja nach den Kreditgebern und nicht nach
Okay.
den Plattformen oder wie viele Kreditgeber jetzt drauf sind. Und dann ist ja auch wieder der Unterschied, okay, ist es ein Marktplatz mit irgendwie 60 Kreditgebern angeschlossen, so wie Mintos. Oder das ist jetzt eine
Ja.
Plattform, die nur ihre eigenen Kredite wirklich vergibt, so halt wie Bondora. Klar ist man da breiter gestreut auf Mintos, aber auf der anderen Seite hat die Vergangenheit gezeigt, dass man halt die meisten Verluste, ich glaube, statistisch gesehen auf Mintos gemacht hat, weil man halt auch wirklich alles mitnimmt oder die Möglichkeit hat, zumindest alles mitzunehmen. Ich glaube, Estate Guru hat noch höhere Verluste eingefahren mittlerweile, aber also auf jeden Fall ist Mintos irgendwo im Bereich 200 Millionen Euro, was da verloren gegangen ist. Das ist schon kein kleiner Haufen, der da weg ist.
Ja gut, Estate Guru hat sich ja mit den deutschen Immobilien ein bisschen die Finger verbrannt.
Ja, kann
Ja.
man so sagen. Aber es ist jetzt das erste Projekt tatsächlich zurückgekommen, kann ich gerade noch sagen, weil ich war da nämlich auch drin. Und nur 50% Verlust. Also man hat wohl den Wert der Immobilie ein bisschen überraschenderweise falsch eingeschätzt. Also das verheißt schon nichts Gutes für die restlichen Rückholungen. Und es hat jetzt ja auch nur 4 Jahre gedauert, bis die 50% zurückgekommen sind. Also schauen wir mal, wie es da
Wie
weitergeht.
kann denn sowas sein? Wie kann man sich denn so verrechnen? Alex, an dich noch eine Frage, die kann ich jetzt aber nicht genau einordnen. Mich würde interessieren, schreibt die Katharina, was die andere Strategie jetzt hier in Anführungsstrichen hinter den Edelmetallaktien genau bedeutet. Alex, magst du uns darüber aufklären?
Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich habe ja meine Dividendenalarmstrategie. Das heißt, mein Depot besteht hauptsächlich erstmal nur aus Dividendenaktien. Und ein Teil meines Depots sind aber auch Edelmetalle. Und da verfolge ich eine andere Strategie, weil man bei Edelmetallen eben nicht oder man kann sie nicht vergleichen oder die Bewertungen heranziehen wie bei Unternehmen, sondern bei Edelmetallen geht es halt um langjährige Zyklen, die unter anderem dafür sorgen, dass man sich vielleicht darum kümmert, dass die Rohstoffe oder Edelmetalle höher gewichtet werden im Depot. Oder es wird auch bald die Phase mal kommen nach der Rohstoffhause, dass wir sie im Depot wieder reduzieren. Und die Zyklen sind teilweise so lang, dass sie mitunter 20, 30 Jahre dauern. Der aktuelle
Ja.
Zyklus läuft seit der Jahrtausendwende, das heißt, wir sind schon bei 25 Jahren. Und jetzt langsam merkt man irgendwie, oh, Gold und Silber und Minenwerte. Und es geht halt immer noch weiter bis an einen gewissen Punkt, was auch immer dann passiert und wo auch immer der ist. Das ist Spekulation praktisch und verkauft das ganze Edelmetall an Menschen, die dann überall denken, jetzt muss ich das doch auch mal machen und wechselt praktisch in die Assets, die dann am Boden liegen. Ob das jetzt Anleihen sind, bei mir werden es natürlich dann Dividendenaktien sein, aber vielleicht gibt es dann auch mal wieder eine Allianz für die Hälfte von heute zum Beispiel. Das ist so ein bisschen mein Ziel und deswegen verfolge ich dort zwei Strategien. Einmal diese Edelmetalle aus Sicht der Zyklen. Und eben meine Dividendenstrategie über die Bewertung von Unternehmen, also sind sie günstig oder sind sie teuer. Und in den letzten Jahren, das war dann auch kurz vor unserer Auswanderung, erinnere ich mich, da bin ich dann zu ProAurum gegangen in München ins Goldhaus und habe meine ganzen Schätze dort abgegeben. Da haben dann zwei Mitarbeiter dann alles geprüft und gewogen und gemacht und getan mit Münzen und Barren
Ich dachte, die
und haben das dann, ja genau,
Sackkarren
und da kam ich mir, und das war damals
transportiert.
auch schon so eine Zeit, wo die sich gewundert haben, warum ich das mache, als ob irgendwas passiert ist und die doch gerne wissen wollen, warum man jetzt so agiert. Und dann konnte ich sagen, ja, ich verlasse jetzt Deutschland und kann die ja schlecht im Rucksack irgendwie mitnehmen. Und seitdem investiere ich praktisch nur noch in Minenwerte. Das ist dann auch für mich ganz easy, weil zum einen One-Click jederzeit im Depot kann ich sie verkaufen, was ich natürlich nie machen würde im Moment, oder auch kaufen. Und alle meine Assets zahlen mir eine Dividende. Die ist vielleicht nicht ganz so hoch wie vielleicht bei irgendwelchen Tabakherstellern, aber zumindest kontinuierlich gibt es dort auch einen Ertrag. Und die Performance ist natürlich hier das, worauf es ankommt. Ich glaube, fast alle meiner, ich glaube, 4 von 5 Werten sind alle schon im Depot im dreistelligen Bereich. Also das geht jetzt natürlich dann immer deutlich, deutlich schneller. Und letztes Jahr und auch dieses Jahr sind ja die beiden, ja, Hauptjahre, sage ich mal, wenn man sich die letzten Jahre angibt, wo es ja richtig, richtig Dynamik reingekommen ist. Und ich denke, dann, das wird noch eine ganze Weile weitergehen.
Ja, da hatten wir schon letztes und vorletztes Mal ein bisschen was zugesagt. Und ich nehme an, Alex, das ist so ein klassischer Switch, den du machst, je nach eben der relativen Preise zueinander. Und nur, dass du es nicht mehr mit physischem Gold machst, sondern jetzt eben mit börsennotierten Werten, weil es halt eben
Ja, die
einfacher zu führen
Volatilität
ist.
mag da sicherlich etwas höher sein, aber normalerweise ist auch
Ja.
der Hebel bei Minenwerten deutlich höher als bei der Goldentwicklung. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren vielleicht noch nicht so gezeigt, aber ich denke, das wird jetzt auch nachholen, weil natürlich die Inflation bei Minenwerten im Gegensatz zum Goldbarren auch die Kosten drücken, ja, Personal und Material und Rohstoffe und was auch alles so Unternehmen im Minenbereich an Kosten haben. Und da zeichnet sich es jetzt so ein bisschen ab seit den letzten Quartalszahlen, dass da so eine Art, ja, ich sag mal, Peak erreicht wurde, die Kosten, die Unze Gold, die man aus dem Boden holt, stagnieren teilweise, steigen nicht mehr so stark. Ja, und wenn die erstmal ein bisschen rückläufig sind, weil sie in irgendwelchen Ecken und Enden sparen oder durch Übernahmen irgendwelche Synergien schöpfen können, dann denke ich mir, wird man deutlich höhere Gewinnsteigerungen sehen. Das ist ganz interessant, aber ja, wie gesagt, auch mit einer deutlich höheren Volatilität, als wenn man sich jetzt so einen Goldbarren da irgendwo hinlegt und da sich ja bis auf den Goldpreis nicht so viel Spannendes dann immer tut.
Ja, in dieselbe Kerbe schlägt eine Frage an mich, nämlich da geht es genau um Gold und Silber, nämlich hier ein Zuschauer fragt, er würde gerne GLD und SLV kaufen, kann das aber bei seinem Broker nicht. Und wo ist das möglich? Dazu zum Hintergrund, GLD, das ist der größte, also weltweit größte ETF, der tatsächlich Gold im Bestand hat, und SLV ist der weltgrößte ETF, der Silber im Bestand hat. Und wenn ich hier von Gold und Silber rede, die haben, also das ist tatsächlich kein Papiergold und kein Papiersilber, also die haben keine Ansprüche, sondern diese ETFs, das eine ist von Spider der Gold Trust und das andere ist der iShares Silver Trust, die haben tatsächlich Tresore und packen da Barren und, na, Münzen wahrscheinlich nicht, aber Barren physisch rein. Ja, das zumindest ausweislich ihrer Bilanzen. Und ich habe mir, weil ich genau dazu in einem Newsletter mal was geschrieben hatte, ja, weil Alex, weiß nicht, ob das wusstest, allein die Gold Paper Ratio beträgt aktuell 137 zu 1. Das heißt ja, momentan werden weltweit 137 Ansprüche aus Futures, Optionen und so weiter zu einer physischen Unze gehandelt. Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr extrem. Allerdings muss man da wieder sagen, ne, viele Ansprüche, wie beispielsweise bei Futures, ja, die werden ja Cash gesettelt oder Optionen und nicht real, ne? Also von daher relativiert sich das Ganze. Und wer hier auf Nummer sicher gehen will, sagt, naja, ich möchte jetzt nicht mit der Sackkarre wie Alex hier bei ProAurum auffahren, sondern möchte über die Börse handeln. Ja, da muss ich mir natürlich Titel, oder ich persönlich würde mir dann, also wenn schon Edelmetall-Investment, Alex, kannst du gleich auch nochmal so zu sagen, dann richtig. Und dann muss ich auch gucken, dass das wirklich Investments sind, die auch wirklich physisch Gold halten und nicht irgendwie Zertifikate, wo eine Bank verbrieft, das entsprechend auszuzahlen. So, und die beiden sind wirklich multimilliardenschwer. Ich glaube, GLD mit 30 oder 40 Milliarden und SLV mit 20 Milliarden Marktkapitalisierung, also wirklich riesig. Weiterer Vorteil ist, ich kann liquide wirklich Optionen drauf handeln. Nachteil ist aber, MiFID 2, ich kriege die halt nicht beim deutschen Standardbroker. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder ich gehe halt zu einem Auslandsbroker, wie eben in die Schweiz, oder direkt zu einem US-Broker, wie beispielsweise tastytrade, da kann ich die direkt kaufen. Ich kann mir die aber auch andienen lassen, zum Beispiel bei Interactive Brokers. Das heißt, ich verkaufe dann eben einen Put am Geld oder in Geld. Lass mir das dann andienen mit einer kurzen Laufzeit und habe dann sogar keine Kosten beim Bezug der Papiere, sondern bekomme dann so noch ein bisschen Geld. Ja, und ich kann auch noch interessante Optionsstrategien machen, im Prinzip so ein bisschen wie Income Shares, na, ähnliche Strategien fahren. Oder ich kaufe eben direkt bei Income Shares die entsprechenden Papiere. Oder ich gehe auf extra ETF und gucke da. Es gibt nämlich mittlerweile auch Gold- und Silber-ETFs, die UCITS konform sind, das heißt, die ich auch hier trotz, also oder die MiFID 2 konform sind und die ich auch hier handeln kann, auch bei den gängigen Neobrokern.
Genau, also Stichwort war physisch hinterlegt. Das ist der, glaube ich, das Wichtigste, was man in dem Bereich machen sollte. Und ich fand jetzt interessant, wo du gesagt hast, 33 Milliarden und riesengroß und so. Also ich weiß nicht, jede Tech-Klitsche aus Amerika, S&P 500 oder Nasdaq irgendwo mit Billionenwerte, da merkt man erstmal, wie wenig da eigentlich in diesem Sektor, gerade im Anlegerbereich, investiert ist. Ich glaube, die Länder China und Co. und Amerika, die halten natürlich riesige Bestände. Aber so 33 Milliarden und der andere Fonds, ich habe vergessen, was du gesagt hast, wie viel das waren. Ich meine,
20 waren es,
ist
um
ja
die 20
nichts.
der Silber.
50
Ja.
Milliarden zusammen in Gold, in so zwei ETFs und Silber. Da hat ja Warren Buffett, keine Ahnung, bald 500 Milliarden Cash. Also ich bin so, also mein Anteil im Depot im Moment, ohne dass ich da groß was zukaufe, liegt jetzt schon bei 18, habe ich vergessen, musste ich nachgucken, aber irgendwas über 18, Komma. Das ist natürlich gewachsen. Ich habe irgendwann mal aufgehört bei 9 oder 10%. Und irgendwann ist es einfach immer weiter gewachsen. Und mir ist es auch in diesem Jahr aufgefallen, mein Depot läuft eigentlich ganz gut. Aber wenn ich mal gucke, was in diesem Jahr so gelaufen ist, dann, also es fühlt sich nicht gut an, das Ergebnis sieht gut aus, aber es fühlt sich irgendwie nicht so an, wo ich denke, Mensch, mein Depot brummt an allen Ecken und Enden. Nee, eigentlich nicht, weil die Top 4 sind meine Mineaktien und dann kommen halt so ein paar Aktien und dann kommen nochmal zwei Rohstoffwerte. Also wenn ich die nicht im Depot hätte, dann hätte ich wahrscheinlich in diesem Jahr auch noch keine, ich glaube Ende August waren es 13%, aber die machen wirklich in diesem und auch im letzten Jahr schon eine ganze Menge aus. Und möchte ich daher auch nicht missen, ja.
Die Stunde ist rum und ich schlage vor, auch wenn wir nicht alle Fragen beantworten können, aber es ist noch ein ganzer Sack voll, wir machen diesen aber an der Stelle zu, können gerne bei Gelegenheit nochmal eine entsprechende Fragen-Antworten-Folge machen, oder? Wie seht ihr das?
Ja.
Ja, ich glaube, ansonsten hätten wir wahrscheinlich noch 3 Stunden Aufnahmematerial vor uns. Ja, ich sehe, es ist auch,
Ja.
sind noch ein paar Seiten an Fragen,
Absolut,
aber
ja.
gut, können wir halt nicht alles machen, ja.
Ja, alles machen. Dann beenden wir die 30. Folge an dieser Stelle. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und euch beiden für, wie immer, eure Fachexpertise. Wir sehen uns Pi mal Daumen in 2 Monaten wieder. Dann mal gucken, zu welchem Thema und was die Depots und Plattformen und Kryptos bis dahin alles so veranstalten.
Macht's
Genau.
gut.
Alles klar.
Bis
Danke, Luis, für die
dahin.
Moderation. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschö.